Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Tractatus de Sphaera, das ist ein spätmittelalterliches Werk über Kosmologie. Das untersuchen HistorikerInnen vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Und das klingt jetzt erstmal, als ob hier jemand mit weichen Samthandschuhen in klimatisierenden Räumen vergilbte, empfindliche, jahrhundertealte Seiten umblättert. Aber die Wirklichkeit klingt ganz anders. Computational History, maschinelle Datenanalyse. Jenny Gensmer über das Projekt Sphaera.
Wittenberg im frühen 16. Jahrhundert. Die Stadt hat gerade eine Universität bekommen. Martin Luther schlägt seine 95 Thesen an die Schlosskirche und die protestantische Reformation nimmt ihren Lauf. Wittenberg entwickelt sich immer weiter zu einem wissenschaftlichen Zentrum und zu einem akademischen Vorbild, auf das die Augen der intellektuellen Welt gerichtet sind.
Und immer mehr wurden die Texte, die man an der Universität in Wittenberg verwendet hat, nachgeahmt, also imitiert. Und also was man da studiert hat, wollte man sozial betrachtet auch in anderen Universitäten lernen.
Matteo Valeriani ist Historiker und Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Zusammen mit der Technischen Universität und dem Berlin Institute for the Foundation of Learning and Data, kurz BFOLD, geht er der Frage nach, wie sich wissenschaftliche Erkenntnisse in Europa ausgebreitet und vereinheitlicht haben. Johannes de Sacroboscos Einführung in die Kosmologie, der Tractatus de Sphaera, stand ganz oben auf dem Lehrplan in Wittenberg. Das Werk war der Klassiker über das geozentrische Weltbild. Seit dem Spätmittelalter. Auch deshalb mussten nicht nur die Studierenden in Wittenberg Sacrobosco lesen, sondern auch die in Krakau, Lyon oder Lissabon. Diese Reichweite des Tractatus macht ihn für die Forschung so interessant.
Wir verwenden diesen Tractat wie eine Laterne. Und wir suchen alle Bücher, die in eine Form oder andere Texte, die in eine Form in Verbindung zu dem Tractatus stehen. Eine Verbindung ist zum Beispiel die enthalten den Tractatus. Eine andere Verbindung ist die paraphrasieren den Tractatus oder die kommentieren oder die kritisieren, die fragmentieren.
Diese Voraussetzungen haben im Untersuchungszeitraum 359 Lehrbücher erfüllt. Sie sind von 1472 bis 1650 entstanden, zirkulierten in ganz Europa und verteilten Wissen unter Gelehrten. Um diese Ausbreitung genauer analysieren und verstehen zu können, wer wann wen beeinflusst hat, brauchten die WissenschaftlerInnen Unterstützung. Und die kam aus der Mathematik.
Also hier, wir gehen vom Buch in der Mitte und hier ist die Zerlegung. Und die Zerlegung kann ein Fragment sein, kann ein Kapitel sein, hat eine Sprache, kann ein Kommentar oder eine Übersetzung sein.
Valeriani fährt mit der Maus über seinen Bildschirm. Er zeigt eine Grafik aus Pfeilen und Knotenpunkten. Unterschiedliche Kategorien, die miteinander in Verbindung stehen und ein Netzwerk ergeben. Alles, was sein Team an Textmaterial aus oder über den Tractatus finden konnte, wurde maschinell in Textteile zerlegt und in komplexen Datenbanken neu sortiert. Hinzu kamen Daten wie die Textart, die Sprache oder auch Zeitpunkte und Orte, an denen der Tractatus auftauchte. Was Valeriani hier in visualisierter Form auf dem Bildschirm sehen kann, ist ein sogenannter Wissensgraph. Ein Netzwerk, das all die Tractatus-Puzzleteile und seine Eigenschaften neu zusammensetzt. Je nach Fragestellung.
Es ist, als ob wir plötzlich unter Wasser tauchen würden. Wir vergessen alles, für eine Sekunde, was die historische Bedeutung von all das ist. Wir analysieren, wir modellieren, wir machen alles, was man machen kann mit diesen Netzwerken. Finden wir Resultate und dann gehen wir zurück und versuchen, diese Resultate zu interpretieren.
Aber wie verleiht man diesen Netzwerken aus Textteilen, aus Kategorien, Zahlen und unzähligen Verbindungen untereinander neuen Sinn?
Yeah, I have my PhD in physics.
Das ist Mariam Samani. In ihrem PhD hat sie sich mit der Streuung von Licht auf rauen Oberflächen beschäftigt. Jetzt mit dem spätmittelalterlichen Werk von Sacrobosco. Sie arbeitet am Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme in Dresden. Die Forschungsgruppe, in der sie arbeitet, ist ein Partner im Sphaera-Projekt. Und sie hilft den Forschenden aus der Wissenschaftsgeschichte dabei, ihre Netzwerke aus historischen Daten neu zu interpretieren.
My background is from physics, so
ich habe einen Background in Physik. Ich weiß also, wie man physikalische Phänomene mit Hilfe von mathematischen Berechnungen oder statistischer Physik definiert. Aber man kann diese Methoden auch anwenden, um zu verstehen, wie zum Beispiel eine Gesellschaft funktioniert. Oder, wie in diesem Fall, die Wissenschaftsgeschichte.
Zamani hat sich auf Netzwerkforschung spezialisiert. Eine Methodik, mit der komplexe Systeme analysiert werden können. Die Interaktion von Proteinen in einer Zelle zum Beispiel. Aber genauso die Vernetzung und Verbreitung von Wissen durch Bücher in der frühen Neuzeit.
Wir haben im Untersuchungszeitraum 20 Bücher gefunden, die zeitlich in der Mitte erschienen sind und eine besondere Eigenschaft hatten. Sie trugen das Wissen sämtlicher vergangener Zeitabschnitte in sich und waren mit fast allen folgenden Zeitabschnitten verbunden.
Anders als die meisten wissenschaftlichen Texte nach der Erfindung des Buchdrucks, waren sie weder Neuauflagen mittelalterlicher Werke noch komplette Innovationen. Sie kombinierten altes und innovatives Wissen, wie die Publikationen des Wittenberger Buchdruckers Johann Kraft von 1561. Dieses Buch enthält Texte von Sacro Bosco, aber auch von Melanchthon und Erasmus Reinhold.
So then we call them as a transmitters.
Wir haben sie Transmitter genannt, weil sie sich zwischen den Zeitabschnitten befanden und Wissen aus der Vergangenheit in die Zukunft übertragen haben. Informationen aus sämtlichen Zeitabschnitten waren in ihnen vereint. Wir könnten also sagen, dass in dieser Zeitspanne eine Art Homogenisierung des Wissens stattgefunden hat.
Diese Homogenisierung von Wissen führt zu dem, was Matteo Valeriani die wissenschaftliche Identität Europas nennt. Die Forschungsmethodik, die sich aus der Zusammenarbeit der Max-Planck-Institute für Wissenschaftsgeschichte und für Physik komplexer Systeme entwickelt hat, führt nicht nur zu neuen historischen Erkenntnissen. Valeriani sieht hier einen methodischen Ansatz, der die Aufteilung von Geistes- und Naturwissenschaften hinterfragt. Zum Beispiel, indem die Geschichtswissenschaft die Naturwissenschaft vor neue Herausforderungen stellt.
Datensätze der Geisteswissenschaften sind gekennzeichnet dadurch, dass sie sehr hohe Dimensionalität haben. Und das ist eine Herausforderung. Dafür gibt es wenige Modelle, die in der Lage sind, auf der Schnelle sozusagen diese Datensätze zu analysieren. Da muss man schon sich Gedanken machen, auch aus der Perspektive der Statistik oder der Physik der komplexen Systeme, wie man das genau macht. Und das ist, was die Geisteswissenschaften jetzt vorschlagen.
Komplexe Datensätze statt Big Data. Eher schwierige Daten als riesige Mengen, findet er, könnten ein gemeinsames Forschungsfeld der beiden Disziplinen sein. Computational History geht über das Digitalisieren und Visualisieren von Quellen hinaus. Sie verbindet die Geschichtswissenschaft mit der angewandten Mathematik, mit Hilfe von Computerwissenschaften. Viele junge HistorikerInnen hätten das längst begriffen, sagt Valeriani. Einige können programmieren oder Code lesen. Aber
dass man Statistik dafür braucht, das ist noch nicht wirklich angekommen. Und noch weniger unter den jungen Mathematikern oder jungen Statistikern, dass sie in der Geschichtswissenschaften ein interessantes Feld erfinden können.